HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Sarah Willis. Ich bin Susanne Pütz. Herzlich willkommen. Fragt man heute Kinder, was sie mal werden wollen, dann sagen viele Fußballstar. Doch nur ganz wenige schaffen es in die Profiliga. Der Weg dorthin ist steinig. Wer es mal in die Bundesliga schafft, hat seinen Traum erreicht. Wer dann noch in der Champions League spielt, ist definitiv am Ziel. Ob Sarah Willis am Ziel ist, das will ich gerne in der nächsten Stunde von ihr wissen. Auf alle Fälle spielt sie, um den Vergleich mal aufzunehmen, in der musikalischen Champions League. Sarah Willis ist Hornistin bei den Berliner Philharmonikern und noch dazu ist sie die erste und einzige Frau bei den Blechbläsern der Berliner Philharmoniker. Sarah Willis, schön, dass Sie heute da sind.
Danke, schön hier zu sein.
Sarah, Sie kommen aus einem Elternhaus, in dem Musik bzw. das Theater eine wichtige Rolle spielt. Ihr Vater ein Journalist, Ihre Mutter Ballettkritikerin. Dass Sie mal Hornistin werden, war da sicher nicht zwangsläufig klar, aber Musik gehörte für Ihre Familie selbstverständlich dazu.
Das stimmt. Musik war immer ganz präsent bei uns zu Hause. Also die ganze Ballette kannten wir auswendig. Mein Vaters Mutter war Konzertpianistin. Aber dass ich Hornistin werden sollte, darüber habe ich mir natürlich keinen Kopf gedacht. Ich habe Klavier studiert und habe auch ganz gut gespielt und dachte, das wäre doch ein schöner Job. Und als ich meinen Schullehrer gefragt habe, was ich dann als Zweitinstrument spielen konnte, weil in England, wenn man weiter studieren will, braucht man zwei Instrumente. Ich war 14 Jahre alt und dachte, jetzt muss ich ein Zweitinstrument lernen. Hat er gesagt, ja, Flöte oder Klarinette oder sowas würde gut zu dir passen. Ich dachte, also nichts gegen Flöte und Klarinette, aber das hat mich nicht so angesprochen. Dann dachte ich, Harfe. Ich habe gefragt, wie wäre es mit Harfe? Mein Vater sagte, nein, weil es ist zu teuer und dann hätte er das überall schleppen müssen. Und dann dachte ich, na gut, und dann habe ich gefragt, was gibt's noch? Und dann hat der Schullehrer gesagt, ja, wir haben noch ein Horn im Schrank, aber das ist mehr was für die Jungs. So habe ich gesagt, das will ich probieren. Und ja, the rest is history, wie wir sagen.
Sie sind eigentlich in Amerika geboren, richtig?
Ja.
Sie haben einen britischen Pass?
Ich habe einen amerikanischen und einen britischen Pass. Ich habe ein Passport und ein Passport.
Okay. Sie sind aber auch in Tokio, Boston, Moskau und in England aufgewachsen, wenn ich Sie richtig eben verstanden habe. In England haben Sie aber zum ersten Mal ein Horn in der Hand gehabt.
Genau so ist es. Mein Vater war Auslandskorrespondent und wir sind dann überall also mitgereist, was ganz, ganz toll war. Aber es war erst, als er dann endlich mal eine Posting in London hatte, dann sind wir alle nach London gezogen. Meine Mutter war natürlich sehr glücklich als Engländerin. Und da war mein erstes Erlebnis mit dem Horn.
Aber Sie hatten auch eine russische Klavierlehrerin. Harte Schule?
Ja, Ulla hieß sie. Die war streng. Uiuiui, wir müssen alle. Sogar mein Vater hat Klavier gelernt mit ihr. Und sie war ganz streng mit uns. Aber ich werde es nie vergessen. Mein erstes so richtig, richtig riesiges musikalisches Erlebnis war in der Moskau Conservatoire, wo ich Sviatoslav Richter gehört habe, wie er Tschaikowski-Konzert gespielt hat. Und ich weiß noch, ich war so beeindruckt. Ich habe gedacht, das will ich spielen, das werde ich irgendwann spielen. Naja, ich habe schon gespielt, aber auf dem Horn, hinten.
Im Orchester,
ja.
Auch ein Erlebnis. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das Horn dann zum ersten Mal in der Hand hatten, begeistert, ja, ich will es den Jungs zeigen, aber dann selber auch mal gespielt haben. Was war das Besondere? Was hat Sie da fasziniert, sicher von Anfang an?
Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass mein erster Lehrer war, dass er einfach ein total inspirierender Menschenmusiker war. Ich finde, erste Musiklehre, egal welche Instrument oder welche Genre, welche Fach, das ist einfach so was Wichtiges. Und das gibt dir dann die Lust fürs Leben, ob man das weitermachen will oder nicht. Und er, Mr. Bolton hieß der, und er war Posaunist, weil wir hatten noch keinen Hornist in der Schule. Und der war einfach so toll, dass ich für ihn auch ganz toll spielen wollte. Ich wollte üben, ich wollte gut werden. Aber er hat mir das Horn zum ersten Mal in die Hand gegeben und das klingt vielleicht kitsch, aber es ging sofort. Also und ich habe einfach sofort eine Affinität mit diesem Instrument gespürt. Und so die Mischung von Mr. Bolton und einfach, dass es nicht so schlecht klang. Oder ich dachte, es klang nicht so schlecht, vielleicht klang es grauenvoll. Aber mir hat es einfach Spaß gemacht, vom ersten Sekunde an.
Dieser Klang, ist das was Sie bis heute fasziniert?
Ja, also der Klang vom Horn ist einfach sowas von besonders, wenn es klappt. Also wir sagen manchmal als Hornisten, das Horn ist so wie eine Glücksspirale. Was man reinbläst, ist nicht immer was rauskommt. Weil es ist ein sehr gefährliches Instrument, 3,5 Meter lang. Und ja, da kann alles Mögliche auf dem Weg passieren, bis der Ton rauskommt. Aber wenn es klappt, für mich ist es einfach ein wunderschöner Klang.
Wann war für Sie, Sarah, klar, Hornspielen, das mache ich jetzt nicht nur zum Spaß für Mr. Bolton und so weiter, da wird mehr draus, ich will das von Berufswegen machen, ich will Hornistin werden.
Das war für mich eine ganz klare Entscheidung und es ist ziemlich früh passiert. Es ist passiert fast in meiner ersten Jugendorchesterstunde, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe in der Schule geübt und ich habe so mit Klavier ein bisschen gespielt, habe ich ein bisschen in der Schulband gespielt, aber dann bin ich in ein Jugendorchester gekommen und ich habe gemerkt, wie toll das ist, mit anderen Musik zu machen. Und ich war dann plötzlich nicht mehr, ich fühlte mich nicht mehr so alleine, weil in der Schule war ich schon ein bisschen komisch, weil ich habe Stunden verbracht mit meinen Horn in einem Überzimmer, wo alle anderen irgendwie ins Kino gegangen sind oder Fußball gespielt haben. Und die anderen, die fanden mich schon ein bisschen merkwürdig. Und ich fühlte mich so als Outsider, so ziemlich. Und in diesem Jugendorchester habe ich endlich mal andere Jugendliche, also Kinder waren wir nicht, so 13, 14, 15, andere Leute gefunden, die auch ihr Sonntagnachmittag dafür opfern wollten, zusammen klassische Musik zu spielen. Und ich fühlte mich richtig geborgen und ich dachte, wenn man so ein Gefühl haben kann, diese tolle Musik zusammen spielen kann, dann will ich das als Beruf machen. Ich hatte keine Ahnung, wie schwer das eigentlich ist, aber das wollte ich ziemlich von Anfang an.
Aus heutiger Sicht, Sie jetzt als Profi, was ist nach wie vor das Reizvolle am Instrument?
Das Reizvolle am Instrument, also das Horn ist irgendwie ein Teil von meinem Körper geworden. Wir sind beste Freunde, aber wir sind auch beste Feinde, wenn man das so sagen kann auf Deutsch. Das Horn ist ein temperamentvolles Instrument. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es gibt Tage, wo es gut läuft, Tage, wo es nicht so gut läuft. Aber das Besondere an diesem Instrument ist, es ist einfach ein Teil von mir. Ich spiele es jetzt so lange und ich kann es mir einfach gar nicht ohne vorstellen. Und das Horn ist einfach so ein Medium für mich. Wir spielen, was wir spielen, das ist, wie wir sind. Und wenn ich was in mein Horn reintute, das ist, man hört, wie es mir geht eigentlich. Das zeigt unsere Seele. Und deswegen ist es so ein Teil von mir.
Klingt ganz begeisternd. Ich bin da gerade sehr ergriffen. Nun spielen Sie seit 2001 in einem der besten Orchester der Welt. Wann haben Sie zum ersten Mal die Berliner Philharmoniker gehört und haben Sie damals schon gedacht, da will ich hin oder besser gesagt, da muss ich unbedingt hin?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich kannte die Berliner Philharmoniker natürlich als Student von allen Aufnahmen und war immer begeistert von diesem Orchester, aber Berlin Philharmonic, das war für mich so Mekka fast für Musik. Und ich war tatsächlich dann in Berlin, ich habe noch studiert, ich war hier, als die Mauer noch stand, mit einem kleinen Kammermusikensemble und wir haben in Hebbel Theater gespielt und da haben wir jemand kennengelernt vom Orchester, der uns eingeladen hat, in die Probe zu kommen am nächsten Morgen. Und da waren wir ganz aufgeregt und sind dann ganz früh erschienen in der Philharmonie und durften da die Probe zuhören. Und ich saß da im Publikum in diesem wunderschönen Saal und ich habe das Orchester zum ersten Mal live gehört und ich dachte, das ist das. Das ist der Klang, den ich mir vorgestellt habe. Da gibt's ganz viele unterschiedliche Schulen von Hornspielen und die Amerikaner spielen so, die Engländer spielen so, die Deutschen vielleicht spielen so. Das ist schwer zu erklären, dafür brauchen wir eine neue Sendung. Aber es war wirklich so, ich habe diesen Klang, ich habe diese Horngruppe gehört, ich habe den Klang vom Orchester und ich dachte, also in dieser Nähe möchte ich sein. Und ich habe niemals gedacht, dass ich mal in diesem Orchester spielen werde, aber ich wollte nach Berlin, ich wollte in Berlin studieren, ich wollte einfach so viel von diesem fantastischen Orchester hören, wie ich konnte. Und ich habe dann alles in die Wege geleitet, dass das dann so klappen konnte.
Jetzt hören wir erstmal was von Ihnen und Ihren Kollegen in einer kleineren Besetzung, ein Quartett. Was haben Sie ausgewählt und was werden wir hören?
Mit meinen wunderbaren Hornkollegen bei den Berliner Philharmoniker, wir spielen sehr gerne zusammen, auch in Kammermusikbesetzung, nicht nur im Orchester, wir spielen gerne in Ensemble zusammen. Und diese CD heißt Four Corners. Die sind Stücke von vielen Freunden von uns, die für uns extra arrangiert haben. Und dieses Stück, Waltzing Matilda, die ich ausgesucht habe, das ist eine bombastische tiefes Horn-Solo. Ich bin tiefe Hornistin bei den Berliner Philharmonikern. Und die tiefe Hornisten kommen ein bisschen zu kurz. Wir sind meistens nur die die Begleiter und die Unterstützer von den hohen Hornisten. Aber ich bin der Meinung, wir sollen auch mal was Schönes spielen. Und hier hat ein sehr guter Freund von mir, Joshua Davis, der ist Posaunist in Perth. Er hat für mich dieses Stück arrangiert und wir haben das auf unsere CD Four Corners aufgenommen. Waltzing Matilda heißt das.
Das war das Hornquartett der Berliner Philharmoniker. Ich bin Susanne Pütz und mein Gast im Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur ist heute Sarah Willis. Sarah Willis spielt in diesem Ensemble, was wir eben gehört haben und zugegeben, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ich hätte gedacht, das ist eine Posaune und ich glaube, Posaunisten, die jetzt zuhören, die werden vor Neid erblassen. Nein, es war ein Horn und es war Sarah Willis.
Ich muss auch immer grinsen, wenn ich diese Nummer höre. Und ich bin auch irgendwie auch ganz stolz, dass das Horn, dass das tiefe Horn dann auch so klingt. Wir haben natürlich einen super Tonmeister. Aber es ist wirklich selten, dass für uns tiefe Hornisten sowas komponiert oder geschrieben wird. Und Joshua hat das einfach so toll arrangiert. Aber als er mir die Noten geschickt hat, dachte ich, oh, das kann ich nicht. Aber ich glaube, Mr. Bolton wäre stolz, oder? Es klingt vielleicht tatsächlich wie eine Posaune. Vielleicht ist er schuld.
Ich denke, er wäre wirklich stolz. Sarah Willis, Sie sind seit 2001 die erste und einzige Frau in der Gruppe der Blechbläser bei den Berliner Philharmonikern. Wie ist das so, mal Hand aufs Herz, so zwischen all den Männern?
Ach, wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, dass mich jemand jetzt gefragt hat über die letzten 10 Jahre. Wie ist es das mit den ganzen Männern? Wie kann ich das antworten? Ach, schon schön. Natürlich kann man das so sagen. Ich kenne es nicht anders. Insofern ist es für mich nicht besonders. Ich war meine ganze Karriere lang wirklich die einzige Hornistin, jedenfalls in der Gruppe, die einzige Frau im Blech meistens, bei uns im Orchester jetzt auch. Aber ich sehe das so, ich bin die Erste, aber ich bin bestimmt nicht die Letzte, weil es kommen so viele tolle, junge Blechbläserinnen in den Hochschulen. Man sieht, es ändert sich enorm gerade, der Trend. Und ich denke, wir werden sehr bald jedenfalls eine zweite Hornistin haben, bin ich ganz sicher, wenn nicht mehrere. Für mich ist es ganz normal. Der größte Nachteil, was ich habe, ist vielleicht, dass ich nicht so viel Bier trinken kann wie die Jungs.
Ich stelle mir das auch ansonsten nicht so einfach vor, nicht nur das mit dem Bier. Das Musikgeschäft ist ein hart umkämpfter Markt. Nur wenige Musikstudenten bekommen nach ihrem Studium überhaupt eine Stelle. Ich glaube, es sind nur so 10%, also kann man sich die Konkurrenz in etwa vorstellen. Jeden Abend sein Bestes geben. Wie gehen Sie mit so hohen Anforderungen um? Gibt es nach all den Jahren in dieser musikalischen Champions League noch Lampenfieber?
Es gibt mehr Lampenfieber als früher, muss ich wirklich zugeben. Und ob die Leute es glauben oder nicht, ist es wirklich so, weil je höher du kommst, desto weiter kannst du fallen. Und es ist uns sehr bewusst, dass wir wirklich in der Champions League spielen, dass dieses Orchester wirklich was Besonderes ist, aber das auch, was wir dann abliefern müssen, es geht nur Perfektion. Jeder darf mal einen schlechten Abend haben, aber darf nicht zwei schlechten Abende haben. Und wir geben uns alle richtig Mühe, so gut wie möglich zu spielen. Ich finde, wenn man umkreist ist von tollen Musikern, ist es leichter, gut zu spielen, als wenn man sich irgendwie durchkämpfen muss. Und ich finde, dass meine Kollegen mich richtig inspirieren, gut zu spielen. Das macht es dann einfacher. Durch unser Digital Concert Hall, unser Online-Konzertsaal-Aktion, was wir machen, wir sind jede Woche live im Internet zu sehen. Und das ist auch Stress einfach. Das ist wunderbar, dass wir unsere Konzerte mit Leuten auf der ganzen Welt teilen können, auch live. Und wir haben tatsächlich Leute von Guatemala bis Sydney, die wirklich regelmäßig gucken. Aber ja, die Potenzial für Peinlichkeiten sind enorm. Und das versuchen wir natürlich so gut wie möglich, erstens nicht drüber nachzudenken, zweitens so gut zu machen, wie wir können. Und Lampenfieber kommt natürlich. Mit der Zeit hat man Routine und man weiß, okay, das Stück kann ich spielen, trotz Lampenfieber. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, warum bin ich bloß nicht Gärtnerin geworden oder sowas?
Unter Musikern, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, wird das Horn ja gern mal Glücksspirale genannt, weil bei diesem diffizilen Instrument ja auch unter Umständen mal leicht was daneben gehen kann. Wie schaffen Sie es persönlich, fit zu bleiben? Das erfordert ja wie bei so einem Spitzensportler, der immer eine Top-Leistung zeigen will, sicher ein enormes Maß an Disziplin.
Disziplin muss man haben. Also ich habe mein Leben ganz, ganz viele Stunden alleine in meinem Überzimmer verbracht. Ich habe neulich selber ein Interview mit Håkon Hardenberger gemacht, der berühmte Trompeter. Und er hat gesagt, er hatte mal ausgerechnet, dass ein erfolgreicher Musiker muss mindestens 10.000 Stunden alleine geübt haben. Ich weiß nicht, wie er auf diese Zahl gekommen ist, aber es kann wirklich stimmen. Und man braucht einfach sehr viel Disziplin. Also wenn alle anderen rausgehen und Feierabend haben, ich saß sehr oft und musste noch eine Stunde üben alleine zu Hause. Das ist immer noch so. Das ist wirklich immer noch so. Wenn ich einen vollen Tag hatte mit allem Möglichen und abends noch nicht geübt habe, dann gibt's halt keinen Feierabend. Da muss ich halt mich hinsetzen und 1-2 Stunden üben. Diese Disziplin muss einfach sein, man kommt nicht drum herum.
Sieht dann so auch ein typischer Tag aus? Üben, Proben, üben oder schlafen, dann Konzert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Schlafen, das ist doch was Schönes. Musiker schlafen so wenig. Ein typischer Tag, wenn wir Dienst haben, wenn wir Probe in der Philharmonie haben. Wir haben immer 2 Proben am Tag, um 10 und um 15:45. Und in der Mittagspause haben wir meistens Kammermusikproben oder üben für uns. Und dann haben wir 2 Tage so, dann haben wir eine Generalprobe und dann 3 Konzerte hintereinander. Also das ist schon viel. Wenn man eine Woche Dienst hat, dann spielen wir schon sehr, sehr viel. Und als Hornist muss man sich immer einspielen, sodass die Lippenmuskulatur warm wird.
Also Warm-up wie bei einem Sportler?
Genau so ist das. Wir machen so komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das machen kann hier. Ja, wie das klingt im Radio.
Das kann ich Ihnen jetzt nur kurz beschreiben. Das hat Sarah Willis gerade einfach nur mit ihren Lippen gemacht. Und das machen die dann so gymnastisch rauf und runter. Die können da Tonleitern produzieren. Das machen die, um sich fit zu machen, wo andere ihre Waden dehnen, machen Blechbläser solche Übungen zum Beispiel.
Es klingt nur ein bisschen unanständiger. Deswegen muss man das immer erklären.
Auf Tourneen läuft das ja dann auch so. Ich meine, das ist nicht Sightseeing. Das ist nicht ein bisschen nur nett im Restaurant sitzen und mal ein Konzert spielen. Das ist harte Arbeit.
Also es ist andersrum. Wir spielen ein Konzert und dann sitzen wir nett im Restaurant rum. Das ist immer so. Wenn wir irgendwo sind auf Tournee, da sieht man meistens Hotel, Bus, Konzertsaal, Restaurant, Hotel, Frühstück und dann Flughafen. So geht das ab. Wir haben selten einen Tag, wo man richtig schön Sightseeing machen kann. Und wenn man einen freien Tag hat, als Blechbläser muss man halt üben.
Haben Sie eigentlich so ein Ritual, das Sie dann vor dem Konzert zum Beispiel machen, an dem man sich so auch ein bisschen festhalten kann, auch für die Nerven?
Jeder hat sein Warm-up-Routine und das ist auch gut, das beruhigt uns auch, weil jeder weiß, okay, wenn ich das mache, dann fühlt meine Lippe sich so an. Unsere persönliche Warm-ups machen wir alle. Wir haben in der Horngruppe Bananenritual. Wir essen alle Bananen. Das finden wir gut, so wie Sportler. Also Hornisten sind wie Sportler. Wir sehen nur nicht so aus.
Also das kann ich nicht so bestätigen, zumindest was Sarah Willis betrifft.
Jeder hat so sein kleines Ritual, ob er seine Fliege so rumbindet oder ich muss immer die Noten vor mir auf der Bühne, in der Mappe so richtig genau hinlegen, sodass die perfekt nebeneinander liegen. Jeder hat so seine kleinen Rituale und das ist alles ein bisschen Ablenkung. Aber Sie hatten auch gefragt, wie komme ich mit dem Stress auch klar? Eine ganz wichtige Sache ist, dass man das auch mit Humor nimmt. Weil ich finde, Humor ist einfach eine super, ja, Feind von Lampenfieber. Mit Humor kann man viel erreichen. Und bei mir im Orchester und jedenfalls in meiner Gruppe lachen wir sehr viel. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich zu ernst nimmt als Hornist, dann kann man gleich einpacken, weil da könnte alles Mögliche auf der Bühne passieren. Das ist wie Stuntman. Sir Simon Rattle hat mal gesagt, dass Hornisten sind wie Stuntmänner. Sagt man das so auf Deutsch? Wie Stuntmänner. Wenn ein Stuntman kurz davor ist, ins mögliche Tod sich zu stürzen, darf man ihn nicht anschauen. Und genauso ist es mit Hornissen auf der Bühne. Man soll die nicht anschauen als Dirigent, man soll die einfach machen lassen.
Sie sprechen es gerade an, die Dirigenten. Vor Ihrem Orchester stehen ja häufig andere Dirigenten. Wie stellt man sich darauf ein?
Ob wir überhaupt hingucken?
Nee, so meine ich das nicht, sondern eher so, man hat nicht immer Sir Simon Rattle, sondern man hat auch mal jemand anderen.
Ja, wenn wir Gastdirigenten haben, ist es interessant zu sehen, wie ein Gastdirigent mit uns im Orchester umgeht und vor allem, wie er mit den Hörnern umgeht, weil es gibt ganz viele verschiedene Theorien, wie man einen Hornist einen Einsatz gibt und ob man einen Hornist überhaupt mal anschaut als Dirigent. Und wir haben natürlich unsere Favoriten, keine Namen aber jetzt.
Wir reden gleich noch weiter mit Sarah Willis, Hornistin bei den Berliner Philharmonikern. Die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, ist von Johann Sebastian Bach. Es ist Ihr Orchester, die Berliner Philharmoniker, die spielen werden. Und wir hören eine Aufnahme, die legendär ist. Was wir hören und warum wir das hören, warum Sie das mitgebracht haben, sagen Sie doch ein paar Worte dazu.
Das ist die Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion, gesungen von Magdalena Kozina und dirigiert von Sir Simon Rattle. Das Stück hat keine Hörner dabei und ich saß im Publikum. Das war eine von meine Lieblingsmomente hier bei den Berliner Philharmonikern. Das war eine unglaublich ergreifende Performance von meinem Orchester. Peter Sellers hat es inszeniert für die Philharmonie, für Salzburg und für die Philharmonie. Ganz einfach.
Mit so
ganz
halbszenisch?
Halbszenisch. Das war so keine richtige Bühne, nur er hat einfach den ganzen Raum benutzt. Und die Sänger liefen rum, die Solisten haben mal da gespielt, mal da. Der Chor hat unglaublich toll mitgespielt und gesungen. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich über diese Performance dann spreche, weil ich saß da im Publikum und ich habe so geweint, es war so bewegend, dass als sie gesagt haben, ich soll meine Lieblingsmusik mitbringen, dachte ich, das gehört einfach dazu. Und ich finde es eine wunderschöne Arie, wunderschön gesungen und ja, freue mich, das jetzt hier vorzustellen.
Das war die Erbarme-Dich-Arie aus der Matthäus-Passion. Es spielten die Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle und Magdalena Kozina sang. Im Doppelkopfgespräch mit Susanne Pütz in HR2 Kultur ist heute Sarah Willis. Sarah Willis ist Musikerin, ihres Zeichens Hornistin bei den Berliner Philharmonikern, aber nicht nur das. Wenn man nicht wüsste, dass sie schon einen Hochleistungsjob haben, dann würde man meinen, dass über was wir gleich reden werden, reicht ja schon aus, um gut beschäftigt zu sein. Sie sind nämlich zu ihrer Musikerkarriere auch noch journalistisch unterwegs, vor allem im Internet. Da haben sie verschiedene ganz eigene Formate entwickelt, zum Beispiel ihre Hangouts. Da interviewen sie Musiker, Künstler auf der ganzen Welt. Viele Hornisten sind natürlich darunter, aber auch Sänger, wie zum Beispiel Anna Prohaska. Sie sprechen aber auch mit Komponisten und so weiter. Das hat mich sehr beeindruckt, das zu sehen, weil sie nehmen sich viel Zeit. Das Internet macht es auch möglich. Da ist man nicht so beschränkt in den Sendezeiten. Das macht es auch so besonders, weil man dadurch sehr nah dran ist. Man kann viel erfahren. Sie sprechen natürlich über viel Fachliches. Man erfährt aber auch Persönliches, was man sonst nie erfahren würde. Wie kam es dazu, so ein Format zu entwickeln?
Diese Hangouts sind eine Idee von mir und mein wunderbarer Webmaster Tim Kelly, der sitzt in Melbourne und ich habe ihn vor einem Jahr kennengelernt, als ich da war, um einen Masterclass zu geben. Und er hat diese Masterclass live übertragen im Internet. Das war das erste Mal, dass wir das probiert haben. Und nicht nur live übertragen, sondern es gab die Möglichkeit, dass die Zuschauer live Fragen stellen per Webchat. Und das hat so unglaublich geklappt, dass uns so viele Leute haben zugeschaut und waren so glücklich darüber, dass sie teilnehmen konnten, dass wir gedacht haben, ja, was können wir da noch machen? Und Tim hat nur gefragt, was willst du? Wie stellst du dir das vor? Was möchtest du machen? Und ich sagte, ja, ich interviewe sehr gerne und ich finde, ich würde wahnsinnig gerne zeigen, was die Menschen hinter diese tolle musikalische Personalitäten. Und können wir das nicht versuchen im Internet? Er sagte, klar, machen wir. Und seitdem, wir haben ganz klein angefangen, seitdem arbeiten wir auch mit Gästen live im Raum mit 3 Kameras und Video-Mixing-Desk und alles. Es ist ein teures Hobby geworden. Aber wir interviewen Leute oder ich interviewe Leute aus der klassischen Musikwelt und da können Leute in Echtzeit zuschauen und auch ihre Fragen gleichzeitig stellen. Und ich interviewe und sehe auch da gerade, was die fragen und bringe das in den Gespräch rein. Das ist auch gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ich kann jemand, zum Beispiel habe ich neulich jemand in Chicago interviewt und der sitzt vor dem Webcam und ich sitze in Berlin und dann fragen Leute Sachen also aus Südamerika und aus Australien, alles gleichzeitig. Das ist ein unglaubliches Gefühl und es gibt ein Gefühl von Community, von Zusammengehörigkeit, was jedenfalls die Hornwelt sehr genießt gerade. Und ich versuche nicht nur Hornisten, sondern wie Sie sagten, auch Sängern und verschiedene und Dirigenten müssen wir noch erwerben. Aber es macht total Spaß und es ist ein Service halt für klassische Musik. Und warum nicht? Warum sollen die Leute nicht mehr erfahren über ihr Lieblingssänger, Hornist, wer immer?
Ja, ich finde es auch sehr gelungen und ich frage mich, war das so ein Wunsch auch so in Ihnen? Auf der einen Seite natürlich diese hochprofessionelle Musikerin, auf der anderen Seite schlägt da noch was anderes in Ihrer Brust.
Ich glaube, das kommt von meinem Vater, diese Liebe, diese Neugier, irgendwie über Menschen was zu erfahren. Und mein Vater hatte immer Berühmtheiten zu Hause, irgendwelche Promis, für die er Interviews machen sollte und wir haben ganz früh gelernt, die sind wie normale Menschen. Und ich hatte nie Angst, irgendwie auf einen Promi zuzugehen oder irgendwas zu fragen. Und die reden auch gerne mit jemand, wenn die merken, aha, der hat Ahnung von was ich erzähle. Und mit unserem Digital Concert Hall machen wir das auch. Wir interviewen selber die Künstler, die Dirigenten und die Star-Solisten. Und das macht ein sehr gutes Interview, weil die reden ganz anders mit uns, als die mit einem Interviewer reden würde, die wirklich nicht so viel Ahnung hat von klassischer Musik. Und ich habe gemerkt, das kann ich, das macht mir auch Spaß und versuche das jetzt anzubieten. Wenn Leute zuschauen wollen, dann sind wir sehr glücklich darüber.
Sie bauen es auch aus. Sie haben ein ganz neues Format entwickelt. Ich bekenne mich als Fan und zwar, das ist dieses Prelude and Food. Hier kochen Sie zusammen mit Künstlern. Sie laden Sie ein in Ihre Küche. Zum Beispiel Christoph Schneider war da, Schlagzeuger der Band Rammstein oder der Schauspieler Christian Berkel. Die haben alle schon mit Ihnen zusammen gekocht. Wie kam es zu so einer Idee?
Diese geniale Idee war leider nicht meine Idee, sondern die Idee von dem Produzenten von Finkernageln Lück, eine wunderbare Produktionsfirma, die sehr viel für klassische Musik machen. Und die sind auf mich zugekommen, weil die hatten mich dann im Internet gesehen. Ich habe moderiert für die YouTube Symphony Orchestra in Sydney. Und das haben die gesehen, die haben gedacht, oh, die kann quatschen, mal gucken, ob sie das auch kann, ob sie auch kochen kann. Also ich bin wirklich nicht so eine tolle Köchin, aber ich lerne von meinen Gästen und die müssen kochen, nicht ich. Und die kamen auf mich zu und haben gesagt, wir haben dieses neue Format entwickelt und es hat mich sofort angesprochen, weil es ist genau, was ich gut finde. Klassische Musik hat leider den Ruf, dass es vielleicht ein bisschen ernst ist, ein bisschen langweilig. Viele verstehen das nicht, diese langen Stücke und haben vielleicht ein bisschen Angst, ins Konzert zu gehen. Und meine Idee und meine Leidenschaft, was auch meine Leidenschaft geworden ist, ist, dass ich zeigen möchte, dass klassische Musik auch toll ist und vielleicht nicht so langweilig und die Menschen, die klassische Musik machen, sind nicht irgendwelche steife Pinguine im Frack, sondern echte Menschen, die auch gerne kochen, mal ein Glas Wein trinken, können lustige Sachen erzählen und dieses Format, das fand ich einfach so toll und das haben wir ausprobiert und wir haben 4 Folgen jetzt aufgenommen und mal gucken, was daraus wird, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
alles im Internet zu sehen. Und sie planen schon ihr nächstes Projekt. Da profitieren dann diejenigen auch davon, die das vielleicht benutzen werden, von ihren Erfahrungen, die sie auch als Lehrer an junge Leute immer weitergeben. Sie sind ja auch oft Gast auf Meisterkursen, unterrichten da Studenten. Jetzt wollen sie sich damit im Internet ausbauen und sich mit Musikern auf der ganzen Welt vernetzen. Sagen Sie mal kurz ein paar Worte dazu.
Das ist eine Idee, was Tim, mein wunderbarer Webmaster und ich hatten. Wir würden gerne, und wir bauen jetzt auch gerade eine Plattform für Unterricht. Man kann Long Distance Learning heißt das, also so, weiß nicht, wie man das sagen würde auf Deutsch, Long Distance Learning, ja, also wenn man, ich sitze halt in Berlin und kann jemanden unterrichten, der gerade vor der Webcam sitzt in Venezuela, sagen wir so. Und das wollen wir ausbauen. Das ist ein bisschen schwierig, weil nichts ersetzt einen Live-Unterricht. Nichts kann ein Live. Das ist einfach, das ist klar. Aber für Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mit Leute aus Berlin Unterricht zu nehmen oder was weiß ich, kann ja irgendwo sein. Wir versuchen, diese Plattform aufzubauen. Wir würden gerne, dass wir eine Plattform schaffen, was auch gut klingt und nicht nur gut aussieht, weil das ist auch sehr schwierig mit dem Audio. Wenn man, also die Möglichkeit von heute benutzt, so mit Skype oder so, das ist schwierig für Musiker mit Audio. Wenn man ein Horn auf Skype pustet, dann ist es einfach viel zu laut. Es ist noch viel Arbeit, es ist noch Work in Progress.
Jetzt haben Sie noch etwas Neues, und zwar Google hat Sie ausgewählt. Sagen Sie mir mal was dazu.
Ja, das ist total aufregend. Google hat eine neue Brille entwickelt, das heißt Google Glass. Viele werden schon davon gehört haben. Es kriegt sehr viel Publicity gerade. Mal gut, mal schlecht. Da muss vieles ausprobiert haben. Aber ich habe mich beworben, weil als Amerikanerin und man durfte sich dann bewerben für einen neuen Job, einen Google Glass Explorer. Die haben 8000 Leute ausgesucht und wir dürfen die Brille ausprobieren. Und ich habe die jetzt hier in Deutschland und werde jetzt anfangen, diese Glas auszuprobieren für klassische Musik. Ich bin ganz gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie das dann werden kann. Aber ich denke, gerade für diese Online-Unterricht, da kann man das vielleicht gut benutzen. Ich möchte natürlich versuchen, wie es ist, Horn zu üben mit der Brille drauf. Ich möchte es auch als normaler Mensch benutzen, wie das ist, wenn ich meine beiden Kakadus mal filme damit. Ja, ich bin ganz gespannt. Aber das ist jedenfalls eine super Sache auch für klassische Musik, dass die Aufmerksamkeit auch kommt durch Google, weil Google ist ein riesiges Maschine. Und das finde ich einfach eine große Ehre, dass ich das jetzt ausprobieren darf.
Jetzt haben wir eine ganze Menge von der anderen Seite der Sarah Willis erfahren können. Wir machen jetzt erst einmal Musik. Wollen Sie selbst das anmoderieren und ein paar Worte dazu sagen?
Ja, das ist jetzt, ich dachte, jetzt haben wir ein paar klassische Sachen gehört. Ich tanze wahnsinnig gerne Salsa, weil irgendwas muss man ja machen, was nicht nur mit dem Job zu tun hat. Und ich tanze sehr, sehr gerne Salsa. Und es gibt so viele hunderte von tausend Salsa-Lieder. Dieses Lied, was ich jetzt ausgesucht habe, Oyo Como Va heißt das, von Tito Puente. Das ist ein bisschen langsam für einen Salsa, aber es ist trotzdem ein super Lied und macht einfach gute Laune, wenn man es hört.
Ja, also Sie können sich vorstellen, wir sind hier auch noch so ein bisschen in Salsa-Stimmung. Mein Gast Sarah Willis, heute im Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur, und ich, Susanne Pütz. Wir haben eben eine Menge über Ihre, Sarah Willis, ich will mal sagen, zwei Professionen gehört. Also, dass Sie neben Ihrer Arbeit als Hornistin bei den Berliner Philharmonikern auch journalistisch arbeiten und da viele neue Ideen vor allem im Internet umsetzen. Ist das Internet gerade für Sie, die Sie viel unterwegs sind, so eine wichtige Verbindung in alle Teile der Welt, zur Familie, zu Freunden, zu Kollegen?
das ist ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens geworden. Das klingt aber fast ein bisschen arm, weil manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben spielt sich alles im Internet ab. Auf Skype, auf Facebook, auf Twitter, was es alles gibt. Es nimmt auch viel Zeit und Energie. Aber für mich, mein Bruder lebt in Seattle, meine Schwester lebt in Doha, meine Mutter ist in London, meine Tante ist in Australien. Das ist einfach ein Geschenk, dass man mit denen alle manchmal gleichzeitig sprechen kann auf so ein Google Hangout oder sowas. Insofern ist das toll. Es hat auch Nachteile, weil wenn man so viele Facebook-Freunde hat, die meisten Facebook-Freunde kenne ich nicht, die sind teilweise oder meistens Hornisten, die unser Hangouts immer schauen. Aber die haben das Gefühl, das ist unser Sarah und Sarah können wir alles fragen. Da kriege ich Fragen, das glaubt man nicht. Und ich würde natürlich gerne alle antworten, aber es geht natürlich nicht. Aber es kommen manchmal wirklich tolle Sachen. Zum Beispiel eine Hornistin aus Bagdad hat mich angeschrieben, dass sie mich im Internet gesehen hat. Und bis dahin hatte sie nicht gewusst, dass Frauen eigentlich so das machen können, das Horn spielen können mit Jungs zusammen. Das hat sie dann die Hornistin in dem Orchester da gezeigt und seitdem spielt sie im Orchester.
Wenn Sie, Sarah Willis, abends dennoch vielleicht mal kein Konzert haben, keine Probe haben, nicht üben müssen, einfach mal fünfe gerade sein lassen können, was tun Sie dann?
Meistens habe ich dann ein Gespräch mit Tim in Melbourne, weil seine Arbeitszeiten, das fängt so um 8 Uhr an, das ist bei uns dann 11 Uhr abends. Also das haben wir meistens jeden Abend. Aber was ich wirklich tun möchte, wenn ich dann nichts habe, ich habe zwei Papageien und das, ich liebe Vögel und das macht mir total Spaß. Die wohnen leider nicht mehr bei mir zu Hause, weil ich bin zu viel verreist, aber die wohnen jetzt sehr glücklich mit 26 anderen Papageien zusammen und da fahre ich immer hin. Und da ist wirklich fast der einzige Ort, wo ich wirklich komplett ausschalte. Wenn ich mittendrin in dieser Bande von 26 Papageien bin, dann muss man echt aufpassen, dass keiner dich in die Lippe beißt. Aber das macht mir total Spaß. Wie gesagt, Salsa tanzen macht mir Spaß. Ich war ewig nicht mehr Salsa tanzen, aber das muss ich wieder. Als ich die Musik gehört habe, dachte ich, da muss ich wieder hin. Ja, nichts tun ist schwierig für mich. Das kenne ich nicht so gut.
In der Champions League, ob im Fußball oder der Musik, muss man immer am Ball bleiben. Wir haben es gehört. Gibt es dennoch Zeiten, in denen man einfach mal zufrieden ist und sich auch zurücklehnen kann?
Nie. Also ich kann mal ganz stolz sein auf irgendwas, was wir gemacht haben. Als wir Four Corners gehört haben, die Waltzing Matilda, dachte ich, oh, das war doch schön. Und das war eigentlich doch eine gute Aufnahme. Aber das ist ein Jahr her und eigentlich damals dachte ich, das hätte ich besser spielen können. Wir sind schon sehr kritisch mit uns. Wir sind alle Perfektionisten bei uns im Orchester. Ich glaube, das so müssen wir sein. Und ich glaube, sobald man richtig zufrieden ist mit sich, können wir aufhören.
Kurz vor Schluss, Sie sprachen vorhin von dem Klang Ihres Instruments, der Sie so fasziniert. Gibt es den perfekten Klang für Sie?
Den perfekten Klang habe ich in meinem Orchester gefunden. Meine Kollegen spielen alle so unglaublich toll. Mein Lehrer Fergus McWilliam, der zweite Hornist beim Berliner Philharmoniker, den ich kennengelernt habe, nachdem ich in Berlin war, zu Besuch. Als ich ihn gehört habe, dachte ich, das ist wirklich ein perfekter Klang. Also so wollte ich auch klingen. Ich glaube aber, jeder hat für sich, ich glaube, egal welches Instrument man spielt, jeder hat für sich im Kopf den perfekten Klang. Und wir versuchen unser ganzes Leben lang, diesen perfekten Klang zu machen. Und ich weiß nicht, ich bin vielleicht nah dran, aber ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann sagen könnte, das ist ein perfekter Klang, was ich mache. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Vielen Dank für das Gespräch, Sarah Willis. Unsere Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur klingt aus mit welcher Musik?
Jetzt klingt es aus mit ein Stück, was gar nichts mit Horn oder mit Orchester oder Klassik zu tun hat. Das ist Bill Withers' Lovely Day. Das ist ein Stück, was ich immer geliebt habe und ich finde, every day soll ein Lovely Day sein.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Sarah Willis. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Susanne Pütz.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right. right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.